Bevor ich mit dem Thema anfange, würde ich ganz gerne auch noch was zu dem sagen, was wir nächsten Samstag geplant haben. Es gibt so ein Buch, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen, das heißt, was ich im Himmel nicht mehr tun kann. Ich weiß nicht mehr genau, was alles drin stand, aber dieser Titel, der hat mich echt voll getroffen, ist mir oft nachgegangen. Und eine Sache ist mir doch so hängen geblieben, dieser Mann, der dieses Buch schreibt, hey, sagt er, was kann ich im Himmel nicht mehr tun? Sagt er ganz einfach, den Menschen von Jesus erzählen. Wenn du im Himmel bist, wenn du tot bist, dann ist vorbei. Und ich glaube, was uns dann vielleicht wirklich traurig machen wird, wenn wir sagen, hey, ich hatte Chancen und ich habe sie nicht genutzt. Ich hätte Menschen zu Jesus führen können, ich hätte ihn vielleicht, wie Lena gesagt hat, vielleicht eine Stufe näher zu Gott bringen können. Von der minus 10 auf die minus 9 bringen können. Und ich will euch da auch motivieren, vielleicht denkt doch darüber nach, was kannst du im Himmel nicht mehr tun, den Menschen von Jesus zu erzählen. Noch hast du die Möglichkeit und das wollen wir nutzen. Und ich möchte dich auch motivieren, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es auch nicht einfach. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie nach vorne springe und sage, hey, hier, ich muss euch was von Jesus erzählen. Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen so eine Herausforderung, auch für mich. Nun gut, wir wollen mit dem Thema starten und ich möchte zum Anfang noch beten und dann legen wir los. Herr, ich bin dir dankbar, dass wir uns heute wieder hier im Gemeindehaus treffen dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir wollen hineinsehen und sind gespannt, was du zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu jedem Einzelnen redest, jedem auch das gibst, was er braucht, dass du uns veränderst, uns korrigierst, uns zeigst, Herr, wo wir falsch leben. Uns zeigst, Herr, was du von uns möchtest und dass du uns hilfst, gehorsam zu sein, Herr. Verändere uns in dein Ebenbild. Amen. Ja, wir sind ja weiterhin in den Gleichnissen unterwegs und ich habe euch heute das Gleichnis vom reichen Kornbauer mitgebracht. Bestimmt schon mal gehört, vielleicht auch mal gelesen, ist nicht ganz unbekannt. Und der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis erzählt, war folgender. Und zwar kommt ein Mann zu Jesus und sagt, Rabbi, sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Vielleicht hat dieser Bruder sich übers Ohr gehauen gefühlt von seinem anderen Bruder. Vielleicht war er gierig und das Erbe war ihm nicht genug und er wollte noch mehr, wissen wir nicht. Aber dieser Mann hatte Hoffnung, dass Jesus sich jetzt als Vermittler einsetzt und sagt, weißt du was, ich werde für dein Erbe kämpfen. Wenn du ein Recht drauf hast, dann sorge ich dafür. Dieser Mann wendet sich mit seinen Erbstreitigkeiten an Jesus, aber Jesus interessiert es eigentlich gar nicht. Er ist kein Vermittler für Erbstreitigkeiten, er hat anderes zu tun und er weist diesen Mann eigentlich ab und dann erzählt er eben dieses Gleichnis und warnt vor Habsucht. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann dürft ihr mal Lukas 12 aufschlagen. Lukas 12, Abvers 16. Lest mal vor Lukas 12, Abvers 16. Dann erzählt er ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann entschloss er sich, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Ich denke, oder erstmal mein Thema heißt, wenn Reichtum dich arm dastehen lässt. Ich denke, jeder von uns wäre gerne reich, oder? Jetzt bist du Christen, sagst du, Reichtum, nee, lieber nicht. Also nein, ich möchte nicht reich sein. Nein, natürlich nicht. Vielleicht musst du sagen, nee, also ich brauche keine Millionen auf dem Konto. Es reicht mir, wenn ich so viel habe, dass es halt zum Leben reicht. Dass ich mir halt alles leisten kann, was ich benötige. So das Nötigste halt. Gut, meine Hobbys sollen dann auch schon finanzierbar sein. Das wünsche ich mir schon auch. Ja, und eigentlich möchte ich halt schon noch 2 bis 3 Mal im Jahr in Urlaub fahren. Da soll das Geld halt auch da sein. Ich meine, ich will jetzt nicht immer campen, ich will auch mal ein Hotel. Ich will mir was Besseres gönnen. Und dann so, ja gut, ich will jetzt auch nicht immer die älteste Schrottkarre fahren, sondern ich möchte auch mal ein gutes Auto. Muss kein neues sein. So ein Jahreswagen würde völlig ausreichen. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Wir kommen nicht an den Punkt, wo wir sagen würden, so, ich habe genug. Es reicht mir völlig aus. Das, was ich habe, reicht mir. Wir wollen immer mehr. Und durch dieses Gleichnis, da warnt Jesus uns vor Habsucht und vor Gier. Und wir möchten uns jetzt dieses Gleichnis genau ansehen. Und ich habe 3 Fragen an diesen Text gestellt. Das sind die Fragen, wer ist dieser Bauer? Die 2. Frage ist, was ist das Problem von diesem Bauern? Und die 3. Frage ist, was ist Gottes Problem mit diesem Bauern? Wir starten mit der 1. Frage, wer ist dieser Bauer eigentlich? Vers 16 sagt es uns, ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Viele Informationen in einem Satz, das Gleichnis spielt sich also auf dem Land ab. Früher als kleiner Junge wollte ich total gern Bauer werden. Ich fand es ehrlich gesagt ziemlich cool, die riesen Traktoren, ja, dann auf den Feldern da rumzutreckern und dann so viele Tiere im Stall zu haben und die Natur und diese Größe von allem. Ich fand es immer total faszinierend. Als Kinder waren wir auch, glaube ich, 2 Jahre mal so auf so ein, haben wir so einen Urlaub auf so einem Bauernhof gemacht. Ich fand es immer mega faszinierend. Und ja, Jahre später, ich bin kein Landwirt geworden, darf aber ländlich wohnen, das ist auch super, da freue ich mich sehr drüber. Das Tolle an dem Gleichnis ist doch, dass es nichts Unbekanntes für uns ist, oder? Weil wir nicht in einer Großstadt leben, wir wohnen hier allgemein eher etwas ländlich und wir haben viele Landwirte um uns herum. Oder wir müssen nur rausgehen, überall sehen wir irgendwo einen Hof, Traktoren rumstehen, wir sehen die Scheunen, wir sehen die riesigen Felder, die jedes Jahr neu ja, voller Mais, Getreide und Sonstiges sind. Ja. Und dann kommt einfach diese besondere Zeit, die Zeit der Ernte, wo wir uns vielleicht manchmal aufregen, dass so viele Traktoren vor uns fahren und wir so langsam vorankommen. Ja. Also es ist nichts Unbekanntes für uns. Mit diesem Gleichnis können wir sehr gut was anfangen. Und damals war es natürlich nicht so wie heute, wo wir einfach in den Supermarkt gehen und uns unsere Rüben und Kartoffeln einfach dort über die Kasse ziehen lassen, sondern da war noch angesagt, du musstest auf deinem Feld arbeiten. Und es ist noch gar nicht so lange her, wo die Leute sich noch viel mehr selbst versorgt haben, wo sie auf Landwirtschaft angewiesen waren. Man hat sich selber versorgt. Ich weiß nicht, ob eure Großeltern noch leben oder euch vielleicht damals erzählt haben. Bei meinen Großeltern war das so, die mussten sich alle selber versorgen. Die hatten ihre Höfe, ihre großen Gärten und du hast einfach von dem gelebt, was da in deinem Garten oder auf deinem Feld eben wächst. Die waren Selbstversorger. Aus dem Text heraus sehen wir aber auch, dass eigentlich die wichtigste Zeit im Jahr anstand, und zwar die Ernte. Ganz klar, wenn die Ernte gut war, dann hat es auch Sicherheit bedeutet. Hast du genügend zu essen, dann warst du versorgt, ganz klar. Und unser Landwirt, um den es heute geht, so sagt es der Text, es war ein reicher Mann. Er war reich, er gehörte wohl zur oberen Schicht. Er hatte vielleicht nicht nur ein bisschen Land, vielleicht sogar ganze Ländereien. Er musste Geld gehabt haben. Warum? Er hatte nicht nur eine Scheune, sondern wir lesen, er hatte Scheunen. Mehrere. Und er ist dabei zu überlegen, die aktuellen Scheunen abzureißen, um neue zu bauen. Da muss Kapital vorhanden sein. Einer der richtig großen Landwirte mit richtig viel Asche in der Tasche. Und dann sehen wir noch eine Sache. in diesem ersten Vers. Dieser Mann konnte sich riesig freuen. Warum? Er hatte eine gute Ernte zu erwarten. Vielleicht außergewöhnlich gut. Er schaut auf sein Feld und er merkt, hey, die Ernte wird richtig gut. Tolle Aussichten, oder? Die der Mann hat. Wen haben wir also hier vor uns? Wir sehen hier einen Menschen, der eigentlich genügend hat. Der ist reich. Der hat mehr, als er eigentlich braucht. Aber durch die Ernte, die noch aussteht, wird er noch mehr bekommen. Und interessant ist hier, er bekommt es alles einfach so. Einfach so. Ohne was dafür getan zu haben. Er hat nicht mal damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie außergewöhnlich gut wird. Hat er ja auch nicht in seiner Hand. Er kann die Ernte nicht beeinflussen. Er hat den Acker vorbereitet. Er hat den Samen gesät. Und dann musste er Monate warten. Ohne was tun zu können. Er musste warten, was am Ende rauskommt. Er selber kann es nicht beeinflussen. Das mal zum Bauern. Und jetzt kommen wir aber zu der zweiten Frage. Was ist das Problem von diesem Bauern? Vers 17, und das klingt ja irgendwie fast schon so ein bisschen lächerlich. Er überlegt hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Denkst du so, oh Mann, der Arme. Der hat so viel, der weiß gar nicht, wohin damit. Hey, das Problem hätte ich auch gerne, oder? Zu viel. Und vielleicht kennst du dieses Problem, wenn du deinen überfüllten Kleiderschrank aufmachst und so durchguckst und dann merkst du so, hey, ich habe ja gar nichts zum Anziehen. Hey, mir geht es immer wieder so, ich mache meinen vollen Kleiderschrank auf und dann gucke ich so einmal durch und dann denke ich mir so, ich sollte mal wieder einkaufen gehen. Irgendwie habe ich nichts zum Anziehen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist es ähnlich bei euch. Für diesen Mann war das wirklich ein Problem. Es war ein krasses Problem. Wohin mit dem Überfluss? Keine Ahnung, was soll er machen? Und dann kommt ihm die Idee. Ich reiße meine Scheunen ab und ich baue neue, größere, bessere, modernere, damit ich alles da reinlagern kann. Eigentlich tolle Aussichten, oder? Und auch wenn man diesem Landwirt vielleicht viel Negatives an den Kopf werfen könnte, macht dieser Mann tatsächlich viel richtig. Rein aus der betriebswirtschaftlichen Sicht macht er alles richtig. Eigentlich ein toller Typ. Er ist nicht jetzt nur ein Landwirt, sondern er ist Arbeitgeber. Er sorgt dafür, dass die Leute in der Umgebung Arbeit haben. Er gibt den Menschen Arbeit und überall dort, wo Arbeit ist, ist auch Wohlstand. Und er hat ein Problem. Er merkt, meine Lagerkapazität reicht nicht mehr aus. Was macht man? Was machen die Firmen heute? Man baut an. Wenn die Gebäude zu alt sind und nicht mehr so gut sind, ja, dann reißt man sie ab und baut eben größere. Ganz normal. Macht jede Firma. Ist auch total logisch. Du baust neuere, bessere Lagerhallen. Also er ist ein geschäftstüchtiger Mann. Er ist ein weiser und kluger Mann, der richtig handelt. Er versucht, seinen Gewinn zu steigern. Jetzt stell dir mal vor, die Ernte wird so toll. Aber das Jahr darauf wird die Ernte nicht so toll. Und die Leute in der Umgebung haben nicht mehr so viel. Einer hat genügend, und zwar dieser Bauer. Was kann er machen? Er kann einfach den Preis anheben. Er kann das verkaufen, was er hat, und er hat genügend. Er kann es über Wert verkaufen. Er ist ein fleißiger und kluger Geschäftsmann und auch hier wieder tolle Zukunftsaussichten. Egal was passiert, er ist abgesichert. Egal was passiert, ob es gut läuft, er hat genügend, ob es schlecht läuft, dann macht er richtig Kohle. Aber lasst uns jetzt mal einen Blick in sein Herz werfen. Wir überfliegen jetzt mal die Verse 17 bis 19. Er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann 18, ich werde meine Scheune niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt, ruh dich aus, iss und trink und genieß das Leben. Habt ihr das gemerkt? In diesen Versen 17 bis 19, 10-mal die Worte ich, mir und meiner. Um wen geht es diesem Mann? Um sich selber, oder? Dafür, dass es ihm doch aber so gut ging, dass er reich war und noch mit Reichtum überschüttet wird, für den eigentlich gar nichts konnte, sehen wir weder Dankbarkeit noch die Bereitschaft, vom Überfluss was abzugeben. Er will es tatsächlich alles für sich behalten. Sehen wir auch. Er sammelt es an. Seine Scheunen macht er nochmal voll. Und das ist Habsucht. Und er denkt nicht mal daran, Gott dafür Danke zu sagen. Obwohl es doch Gott ist, der ihm den Reichtum gibt, oder? Gott ist doch derjenige, der Frost gibt, Regen, Sonne, Schnee, Tau, all das, was benötigt wird, damit auf dem Feld eben die Früchte wachsen können. Der Dank gehört Gott alleine, aber dieser reiche Bauer hält Gott den Dank zurück. Während ich mich die Woche auf dieses Thema vorbereitet habe, hingen wir uns auf der Arbeit am schwarzen Brett und Aushang. Und zwar gibt es eine Lohnkorrektur. Das bedeutet, ich bekomme jetzt jeden Monat ein paar Euro mehr. Und als ich es gelesen habe, da ist mir sofort der Kornbauer eingefallen. Und ich dachte mir, hey krass, genau die gleiche Situation. Ich habe gemerkt, wir sind in derselben Situation. Ich persönlich sehe mich als reich an. Warum? Weil ich alles habe, was ich brauche. Und ehrlich gesagt, viel mehr, als ich brauche. Wahrscheinlich ähnlich wie bei euch. Und nicht nur, dass es mir gut geht, auf einmal bekomme ich mehr. Was habe ich getan? Gar nichts. Das stand also, der Chef hat beschlossen, dass ich jetzt mehr Geld bekomme. Hey, wow. Ich bekomme es einfach so. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Und ich sage das jetzt nicht, um mich selber irgendwie toll hinzustellen, sondern ich sage das euch, weil es so perfekt in meine Situation hineingepasst hat und weil ich wusste, was dieser Landwirt falsch gemacht hat. Ich bin ins Gebet gegangen und habe mich bedankt, weil es kommt von Gott. Und vielleicht wäre das total in mir vorbeigegangen, dieser Dank, wenn ich das Thema nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Und hier, das möchte ich auch so gerne sagen, weil es mir so stark aufgefallen ist, Leute, lest die Bibel. Lest unbedingt die Bibel, damit sie in euren Lebensalltag sprechen kann. Damit ihr das anwenden könnt, was ihr lest. So mal ganz nebenbei, und das ist mir so bewusst geworden. Ich lese es und passiert und ich weiß, wie ich handeln soll. Ja? Wie sieht es bei dir mit deinen Ernten aus? In deinem Leben? Bist du für deine Ernten noch dankbar, die du einfahren darfst? Die Gott dir schenkt. Einfache Beispiele. Ich glaube, jeder hat heute genügend zum Essen gehabt, oder? Gestern auch. Vorgestern auch. Die letzten Jahre wahrscheinlich. Gibst du Gott dafür noch das Dank? Dankst du noch, dass du genügend zu essen hast? Dankst du Gott, dass du ein Dach über dem Kopf hast? Wie sieht's aus? Bist du dankbar für die Schule? Denkst du vielleicht so, oh, Schule voll nervig, wie kann ich dafür dankbar sein? Ich fand Schule voll ätzend, aber so im Nachhinein, wenn ich so zurückgucke, da bin ich doch dankbar, dass ich Bildung umsonst bekommen habe. Wie sieht es aus mit deiner Ausbildung? Wenn du eine Ausbildungsstelle hast, bist du dankbar, dass du jeden Monat Geld bekommst? Wie sieht es aus mit deinem Studium? Bist du dankbar, dass du studieren darfst? Schon viele Jahre her, da war ein kleiner Junge, da weiß ich noch, da hieß es, hey Michi, dein Onkel geht studieren. Was? Der geht studieren? Ey, das war vorher nicht normal. Also, früher war es was ganz Besonderes. Jemand, der studieren geht, das war so die Elite. Das konnte nicht jeder. Heute stehen die Türen offen. Und jeder, der will, kann studieren gehen. Du kannst verschiedene Sachen studieren. Du kannst was Tolles studieren, Dinge, die keiner braucht. Also du kannst tun und machen, was du willst. Ja, dir stehen die Türen offen. Überleg dir, such dir was aus. Jeder kann studieren gehen, der möchte. Gut, der einen bestimmten Abschluss hat, natürlich auch. Aber eigentlich geht es uns doch so gut, oder? Jeder, der arbeitet, der kriegt jeden Monat sein Gehalt. Bist du dafür dankbar? Bist du dankbar, dass du in den Urlaub fahren darfst? Dass du mal andere Länder sehen darfst? Bist du dankbar für deine Freizeit, die Gott dir schenkt, und für deine Hobbys? Das sind doch Dinge, die Gott uns schenkt, oder? Bist du für diese Segnungen, für diese Ernten, die du einfahren darfst, noch dankbar? Oder ist es für dich vielleicht sogar so eine Selbstverständlichkeit geworden? Oder vielleicht sagst du auch, hey, ich habe Anspruch drauf. Das steht mir zu. Ein weiterer Punkt ist, wie sieht es mit dem Geben aus? Schweres Thema, oder? Im Text sehen wir nichts davon, obwohl er im Überfluss lebt, dieser Bauer, gibt er nichts ab. Im Gegenteil, er sammelt an. Und er füllt weiter auf. Und ich möchte das Geben hier nochmal ganz bewusst aufgreifen, auch wenn der Text es nicht explizit sagt, dass er nichts abgibt. Denke ich, dass wir doch in seinem Leben von diesem Bauern sehen, dass er doch habgierig ist. Und ich möchte es auch deswegen nochmal erwähnen, weil ich einfach den Eindruck habe, dass wir verlernt haben, von unserem Überfluss abzugeben. Heute denkt doch jeder nur noch an sich, oder? Wir sind doch so oft wie dieser Bauer, dieser Landwirt, der alles für sich zurückhält. Meins. Meins, ich will nur mehr. Ich muss eine kleine Beichte ablegen, als ich in die Jugend gekommen bin. Da hatten wir auch damals schon einen Jugendbeitrag eingesammelt. Hat sich überhaupt nicht verändert übrigens. Ja? 30 Euro für die Schüler, 50 für alle, die arbeiten. Und am Anfang war es mir ziemlich egal, 30 Euro. Zahlen ja eh meine Eltern, ich habe ja gar kein Geld. Ja? Von dem her juckt es mich nicht. Aber als ich meine Ausbildung gemacht habe und auf einmal hieß, hey, 50 Euro, da dachte ich mir, das ist fast schon viel. 50 Euro. Übrigens, in meinem ersten Ausbildungsjahr habe ich 450 Euro verdient. Da lachen die Azubis heute im ersten Lehrjahr, wenn sie mit 1.000 Euro rauslaufen. Ja? 450 Euro und ich habe 2 Jahre lang meinen Jugendbeitrag nicht bezahlt. Und wisst ihr warum? Ich habe es nicht eingesehen. Warum soll ich was abgeben? Ey, für 50 Euro stehe ich in der Firma. Da stehe ich in der Maschine und muss buckeln. Nee, und übrigens am Wochenende gehen wir ins Kino und danach essen. Und ist auch nicht günstig, da brauche ich die 50 Euro, ja. Und ganz ehrlich, ich bin wie dieser Landwirt nicht bereit gewesen, von meinem Überfluss abzugeben. Ich hatte nur eins in meinem Sinn, meine Scheunen weiter auffüllen. Und das Traurige war, auf der anderen Seite habe ich auch diejenigen gesehen, die still und leise ihren Jugendbeitrag bezahlt haben, damit alle am Freitagabend was zum Essen hatten. Die einen haben von ihrem Reichtum gegeben und die anderen hatten auch nicht viel, das weiß ich, und trotzdem haben sie es gezahlt. Vielleicht haben sie es von dem gegeben, wo sie noch ein bisschen was hatten. Und es hat mich echt getroffen. Und ich dachte mir, Wahnsinn, ey. Ich bin wie dieser reiche Kornbauer gewesen, der einfach Sachen für sich zurückhält. Heute mache ich das nicht, keine Sorge, ich zahle meinen Jugendbeitrag und ich bin froh, wenn ihr da bleibt zum Essen, wenn wir Gemeinschaft haben dürfen. Ja, also macht euch keine Sorgen. Wie sieht es bei dir im Geben aus? Gehörst du auch hier zu den Sammlern? Man sagt ja, wir sind Männer, wir sind Jäger und Sammler. Na, tatsächlich, ja, wir sammeln gerne Dinge an. Bist du ein Sammler, der auch seine Scheunen weiter auffüllt? Und ich denke, wir müssen uns nichts vormachen. Wenn wir ehrlich sind, unsere Ernten, die sind noch ziemlich gut, oder? Und unsere Scheunen, die sind voll. Unsere Scheunen sind voll. Selbst wenn du zu Hause noch bei den Eltern wohnst und vielleicht nicht das Geld verdienst, trotzdem, dir geht's super. Die Scheunen sind voll. Woran sehen wir das? Ganz einfach, wir sind bereit, jede Menge Geld für Klamotten auszugeben, für irgendwelche Technik, für die neuesten Smartphones, für was auch immer, neuen Fernsehen oder Unterhaltung. Wir sind bereit, jeden Monat viel Geld in Abos reinzustecken, damit wir streamen können. Wir geben noch so viel Geld für Wertgegenstände aus. Oder? Keine von euch geht schlecht. Wir sind bereit, so viel Geld auszugeben für irgendwelche Dinge, die wir meinen zu brauchen, auch für Gott. Nee. Gott kann froh sein, wenn ich Freitag und Sonntag hier im Gemeindehaus bin, aber mein Geld bekommt er nicht. Ich glaube, so handeln wir oft, oder? Sagen, ich behalte es für mich zurück. Und dieser Text, der dient uns auch als Warnung. Schauen wir uns mal diesen reichen Landwirt nochmals an, was er zum Abschluss sagt und wie Gott darauf reagiert. Vers 19. Und dann werde ich mir sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Du bist doch viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieß das Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich beneide ihn so ein bisschen. Der Typ hat es geschafft. Der hat es geschafft, der muss nicht mehr arbeiten, jetzt kann er sein Leben genießen. Er ist finanziell abgesichert. Das ist doch der Traum von uns allen, oder? Aber warum meint er, dass er es geschafft hat? Was ist der Grund? Warum sagt er das? Ganz einfach, er sieht seine volle Scheunen und die Ernte, die noch aussteht. Und eben das, was er hat, was er noch sieht, was bald ihm gehören soll, all das gibt ihm Sicherheit. Das ist seine Sicherheit, und zwar Sicherheit für viele Jahre. Der Typ ist safe, der hat es geschafft, so sagt es die Bibel, so sagt er selber. Ich habe es geschafft. Und dieser Landwirt, der rechnet mit vielen tollen Jahren, mit einer rosigen Zukunft, die er vor sich hat, was er jetzt alles tun könnte. Ich kann mir so vorstellen, wie er sich dann so am Abend in seinen Schaukelstuhl reinsetzt und sich überlegt, hey, ich habe es geschafft. Was kann ich jetzt alles machen? Hey, endlich kann ich reisen. Nicht immer nur meine Felder sehen, nicht immer nur die Äcker und so, sondern mal rausgehen, die Welt entdecken, mal was anderes sehen. Nicht nur immer hier die Felder und die Kühe und sonst was. Endlich kann ich mir mein Traumauto kaufen. Ich muss nicht mehr mit dem Trecker über die Felder donnern. Jetzt kann ich mir meinen Sportwagen leisten und kann mit 240 über die Autobahn donnern. Endlich kann ich es mir leisten. Endlich kann ich mir auch mal tolle Klamotten kaufen, Markenklamotten. Ich muss nicht immer in meinem Landwirt-Outfit rumlaufen, das immer schmutzig ist, das immer stinkt. Endlich, ich kann es ablegen. Endlich feiern, Party machen, das Leben genießen. Und dieser Mann, er rechnet mit einer tollen Zukunft, aber er rechnet nicht mit dem, was Gott ihm jetzt sagt. Und da kommen wir auch zur dritten Frage. Was ist Gottes Problem mit diesen Bauern? Vers 20 sagt Gott, du Narr. Noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? Wir könnten auch sagen, du dummer Mensch. Wie konntest du dich nur so täuschen lassen? Ist das deine Sicherheit? Was für eine Lebenslüge, oder? Die wir doch so oft glauben. Hey, mach deine Speicher voll. Solange du lebst, gib Gas. Wenn deine Speicher voll sind, dann wird es dir gut gehen. Wenn du genügend Materielles besitzt, wenn du genügend Geld hast, dann geht es dir gut. Gut, erfüll dir deine Träume, damit du endlich deinen Traum leben kannst. Und dieser Landwirt macht genau das, wovor Jesus in Vers 15 warnt. Da heißt es, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Dieser Mann, er war durch und durch habsüchtig. Und wisst ihr, was die Bibel über Habsucht sagt? Kolosser 3, Vers 5, dürft ihr gerne aufschlagen. Dort sehen wir, was die Bibel über Habsucht sagt. Kolosser 3, Vers 5. Da heißt es, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habgier, die Götzendienst ist. Die Bibel beschreibt Habsucht als Götzendienst. Und für diesen reichen Bauern ist sein Reichtum zu einem Götzen geworden. Er hat sein Leben damit gefüllt. Immer mehr und mehr, und er hat es angebetet. Es ist eine ganze Sicherheit geworden. Es war sein Gott. Dieser Reichtum, diese volle Scheune, diese Sicherheit für viele Jahre, das war sein Gott und für ihn hat er gelebt. Schaut mal, diese Naivität. Er hat sich gedacht, egal was kommt, ich bin abgesichert für viele Jahre, das Leben kann losgehen und Gott sagt, du wirst heute Nacht sterben. Boah, hart, oder? So ein krasser Gegensatz auch. Auf der einen Seite diesen Mann, der sagt, hey, Leben. Und dann kommt Gott und sagt, Tod. Der rechnet mit so vielen tollen Jahren, mit so viel Freude und Gott sagt, heute Nacht wirst du sterben. Dieser Mensch ist von einem auf den anderen Tag einfach weg. Jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Landwirt und du hast dein Leben lang gebuckelt und endlich nach so vielen Jahren der Schufterei hast du es endlich geschafft und jetzt kannst du dein Leben genießen und dann sagt Gott zu dir, in dieser Nacht wirst du sterben. Dann würde ich sagen, was, voll unfair. Na, ich hab's doch jetzt geschafft. Und ich glaube, genau in dem Augenblick merkst du, dass so vieles in deinem Leben eigentlich umsonst war. Dass es völlig umsonst war, so viel anzuhäufen. Ich denke, mir würde diese eine Frage durch den Kopf gehen, hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt? Vielleicht all die Überstunden? Das Materielle, das ich mir angehäuft habe. Und so, wenn ich auch drüber nachdenken würde, meine Antwort ist ganz klar nein. Hat sich nicht gelohnt. Hätte sich niemals gelohnt. Ich denke, dass wir viel eher traurig wären, weil wir merken würden, wie viel Sinnvolles und wie viel Gutes wir eigentlich mit den Scheunen hätten anstellen können, mit all dem, was da drin ist. Aber wir haben es nicht getan. Und am Ende müssen wir feststellen, wir haben das Ziel verfehlt. Komplett. Und am Ende steht dieser reiche Mann doch ziemlich arm da, oder? Was hat dieser Mann von seinem Reichtum und von seiner Sicherheit? Gar nichts. Überhaupt nichts. Und jetzt kommt das Schlimmste, ein anderer bekommt es. Einfach so. Einfach so. Der hat auch nichts dafür getan. Und vielleicht bekommen es seine Kinder. Vielleicht irgendwelche Verwandte und Bekannte. Wenn er all die nicht hat, hey, dann bekommt es am Ende der Staat. Wow. Einfach so. Aber Jesus, er bleibt hier nicht stehen, sondern er sagt, was wir tun sollen. Das ist für uns ein Negativbeispiel, was wir hier sehen, wie wir nicht leben sollen. Was sagt Jesus? Seid reich in Gott. Das ist es, worum es geht. Was bedeutet es, reich in Gott zu sein? Es bedeutet, wenn du Gott in deinem Leben hast, wenn er dein Halt ist, wenn er deine Sicherheit ist. Das heißt, reich in Gott, so hole dir viel Gott in dein Leben, so gesehen. Wenn dein ganzes Leben Gott gehört, dann bist du wirklich reich in ihm. Dieser Text möchte uns doch ganz klar vor Habsucht warnen, damit wir lernen, das Richtige zu investieren. Nicht in Geld, nicht in irgendwelche materiellen Dinge, vielleicht sogar in dein Aussehen oder in dein Ansehen, das dir vielleicht in irgendeiner Art und Weise Sicherheit gibt, sondern wir sollen investieren in sein Reich, in die Sicherheit. Und ich meine, und wenn du von all dem, was du dir hier in deinem Leben aufbaust, wenn du noch relativ jung, ihr seid so am Anfang des Aufbauens, aber auch von dem Blick nach vorne, wenn du dir von all dem, was du aufgebaut hast oder dir aufbauen wirst, nicht eine Sache mitnehmen kannst, in den Tod, lohnt es sich dann überhaupt, diese Scheunen mit Vergänglichkeit zu füllen? Und diese Frage möchte ich abschließen. Die Frage soll uns beschäftigen, soll uns nachgehen. Lohnt es sich, dann überhaupt die Scheune mit Vergänglichkeit zu füllen? Macht euch darüber Gedanken. Wie gesagt, die einen stehen am Anfang, die verdienen jetzt vielleicht ihr erstes Geld und überlegen sich, ja, wo soll ich rein investieren? Macht euch Gedanken, wohin geht's? Wie sieht's aus? Was ist das Ziel? Ich denke, wir haben es hier gesehen und ich möchte ganz gerne zum Abschluss noch beten, dass Gott uns einfach auch mit dieser Frage nachgeht, dass wir auch reich in Gott werden. Mein Gott, ich bin dir so dankbar, dass du uns mit allem so reich beschenkst, dass wir so viel haben dürfen, mehr als genug. Herr, du siehst, wie oft wir mit unserem Reichtum schlecht umgehen. Und dass wir auch in dieser Gefahr stehen, wie dieser reiche Kornbauer, uns Güter anzusammeln, Materielles anzusammeln und dass es für unseren Götze wird. Du siehst, dass wir so oft in der Gefahr stehen, habsüchtig zu werden und ich möchte dich einfach für uns bitten, dass du uns hilfst, mit dem, was du uns gibst, wirklich richtig umzugehen. Dass wir es nicht verschwenden, sondern dass wir es wirklich gut nutzen können, auch für dein Reich. Helf uns nicht, reich an Materiellem zu werden, sondern reich in dir. Herr, dass wir in deine Kornspeicher investieren. Dass wir auf dich schauen. Schenk du uns Weisheit, wie wir auch dieses Leben heilig vor dir leben können. Helf uns das auch, was wir alles besitzen, von dir als gegeben anzusehen, Herr. Dass wir bereit sind, viel öfter Danke zu sagen. Aber auch genauso bereit sind, von dem Überfluss abzugeben, für den wir eigentlich gar nichts können. Du bist gut zu uns und ich bin dir so dankbar dafür und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, mit dieser Frage einfach auch ruhig in den Gedanken zu werden, Herr. Lohnt es sich, was wir tun? Ich möchte dich bitten, dass du uns da viel Klarheit schenkst und zeigst, was du auch von uns möchtest, Herr, damit du groß gemacht wirst. Amen.